So, hast du schon gepackt? Heute geht es um, die Bibel nennt das die letzte Zeit. Die Bibel berichtet uns davor, bevor Jesus seine Gemeinde holt oder abholt, zu sich nimmt, manche Dinge passieren werden in der Welt. Wie reagierst du, wenn du über dieses Thema nachdenkst oder zuhörst? Die letzte Zeit. Du hast in der Bibel alles dazu gelesen, du weißt alles und jetzt sitzt du und ja, du wartest. Vielleicht bist du auch hier und du sagst, naja, in der Zeit, wo Jesus gelebt hat, gab es ja auch Christen und die haben ja auch auf Jesus gewartet und er ist auch nicht gekommen. Also, ja, jetzt sind 2000 Jahre fast vergangen, er ist nicht da und naja, wenn er kommt, dann kommt er halt, ja. Viele verbinden das mit so einem Bild. Sie sagen, ja, ich sitze so wie in so einem Wartezimmer oder auf so einem Flughafen und wenn mein Flugzeug kommt oder wenn es soweit ist, ja, dann ist es halt soweit und bis dahin sitze ich einfach und warte. Aber ich möchte euch sagen, wenn Jesus über die letzte Zeit spricht, dann hat dieses Bild gar nichts damit zu tun, dass ich einfach sitze, nichts höre und warte. Jesus hat mal in Matthäus 24 gesagt, und dort werden wir uns heute aufhalten, das alles, also alles in der Welt, das alles, aber ist der Anfang der Wehen. Es ist interessant, er gebraucht das Wort, das ist der Anfang der Wehen. Jesus sagt hier, die letzte Zeit, die Endzeit, ist wie eine Zeit vor der Geburt und dazu gehören Wehen. Und Wehen haben gar nichts damit zu tun, dass man einfach sitzt, einfach nichts tut, einfach wartet und wenn es kommt, dann kommt es halt. Die Jünger Jesu nehmen Jesus in den Tempel und zeigen ihm den wunderschönen, den damaligen Tempel. Der Tempel war gewaltig groß. Also ich rate jedem, sich damit ein bisschen zu beschäftigen. Und er war wunderschön. Die Juden sagten, der Mensch, der den Tempel nicht gesehen hat, der hat noch nie ein schönes Haus gesehen. Dann gehen sie raus, die Jünger mit Jesus, und die sind erfüllt mit Stolz, wie wunderschön und groß der Tempel ist. Und Jesus sagte, dass eine Zeit kommen wird, wo das alles, was sie so wunderschön finden, das alles zerstört sein wird. Und danach geht er auf den Ölberg, das liegt ein bisschen höher als der Tempelberg und er schaut so runter und die Jünger kommen natürlich dazu, weil die schockiert sind über diese Nachricht und sie stellen ihm 4 Fragen. Und hier ist das wichtig, Matthäus, Markus und Lukas Evangelium zu lesen. Es sind ja alle drei, die beschreiben alles relativ die gleichen Situationen, mehr oder weniger, aber aus unterschiedlichen Perspektiven und das, was für ihn wichtig geworden ist. Aber erst wenn wir alle drei wirklich betrachten, werden wir die Fülle der Antwort Jesu verstehen. Und in Matthäus Evangelium sagt er ihnen, was geschehen wird, bevor die letzte Zeit kommen wird, bevor das Ende der Welt kommt, bevor Jesus wiederkommt, um seine Gemeinde abzuholen. Und er nennt das Geburtswehen. Wir haben heute viele Mütter hier. Und ich glaube, die Mütter könnten uns viel davon erzählen, vor dieser Zeit, vor der Geburt, wie es war. Ich konnte das bei meiner Frau das miterleben, sehen, wie das ist. Und ich muss euch sagen, man geht so verschiedene Stationen ja durch. Erstens muss man sagen, der Arzt kann niemals genau sagen, wann das Kind zur Welt kommt. Also so circa, ungefähr, aber es kann auch ganz anders kommen. Jesus redet auch davon, von der letzten Zeit, und die Jünger merken, er sagt ihnen nicht, wann er kommt, wann die letzte Zeit ist. Er nennt ihnen nicht den Zeitpunkt, deswegen sollen die immer bereit sein. Dann kommt irgendwann die Frau und diese Wehen, die da kommen, die kommen schwach erstmal, aber dann immer heftiger und heftiger. Und Jesus redet im Matthäus-Evangelium 24 von diesen Wehen, damit die Christen genau erkennen können, wie sich das Ganze so steigert, wann die Geburt kommt. Damit ist das Wiederkommen Jesu gemeint in diese Welt. Was wird davor geschehen? Dann sollte man richtig atmen, nicht passiv sitzen, sondern wenn es soweit ist, vielleicht verschiedene Übungen irgendwie machen. Die Hebamme hat damals meiner Frau so verschiedene Dinge gezeigt, wie sie was machen sollte. Also das war sehr interessant. Und dann wird das alles von körperlichen Schmerzen später begleitet und dann kommt irgendwann das Kind. Und ich möchte kurz uns zeigen, welche Wehen hier Jesus nennt. Dieses Bild hat Jesus nicht umsonst ausgesucht. Wisst ihr, alles, was Jesus sagt, jeder Satz, jedes Wort ist nicht umsonst. Es hat einen Sinn. Und deswegen ist das wichtig und ihr müsst aufmerksam sein, wenn ihr die Bibel lest. Das Erste, was man betrachten sollte, wenn man die Wehen, also die Geschehnisse in der Welt zuordnen kann, erkennen kann, das Erste, was du machen musst, du musst dich mit der Bibel beschäftigen. Du musst dir die Bibel öffnen und damit lesen und wirklich schauen und dich fragen, was hat das zu bedeuten? Und wenn nicht, darfst du hierhin kommen und du darfst die Fragen hier stellen. Ich verstehe das nicht. Was hat das zu bedeuten? Die Bibel ist nicht ein Buch, was du einfach annimmst und sagst, ich verstehe gar nichts, aber ich muss es ja annehmen. Du darfst Gott die Fragen stellen. Du darfst hier in der Gemeinde diese Fragen stellen und wir werden uns zusammensetzen und uns bemühen, zusammen sie zu beantworten. Aber das Erste, was du tun sollst, lies die Bibel. Ein wichtiges Zeichen, was Jesus nicht nennt, weil darüber sehr viel im Alten Testament gesagt wird, das ist die Heimkehr der Juden zurück in ihr Land, in ihre Heimat. Jesus sagt oder die Bibel sagt, bevor die Ende der Zeit kommt, werden die Juden zurück in das Land kommen. Schaut mal, ich möchte euch einen Vers zeigen. In Hesekiel 11, 17 steht, ich will euch zusammenbringen, also die Juden, aus den Völkern und will euch sammeln aus den Ländern, in die ihr zerstreut seid und will euch das Land Israel geben. 70 nach Christus wurde der größte damalige Tempel, den man überhaupt die Juden kannten, er wurde zerstört von den Römern. 70 nach Christus. Ab 636 nach Christus fand die Besiedlung, da wo die Juden früher waren, in Israel, alles da, fand die Besiedlung der arabischen Muslime statt. Sie kamen dahin. Und das war einer der wichtigen Gründe zur Verbreitung der Juden. Sie sind in die ganze Welt gegangen. Die Juden sind aus ihrem Land rausgegangen, in die ganze Welt. Aber, und denken wir an das, was Hesekiel gerade gesagt hat, ich werde euch alle zurückholen, aber 1882 fingen die Juden das Land wieder zu besiedeln. Aus der ganzen Welt kamen sie, wirklich aus allen Richtungen kamen sie. Das war davor undenkbar, logistisch gar nicht möglich. Aber es fand statt. Das ist unglaublich, dass es passiert ist. Bis dann am 14. Mai 1948 das Unfassbare geschah. Die Staatsgründung Israels. Israel wurde oder hatte endlich ein Land gehabt. Wisst ihr, es gab 17 Mal den Versuch, irgendwo das Land zu gründen. Die Juden haben sich gefragt, wenn nicht in unserem Land, lasst uns das woanders machen. Wo ist das Problem? 17 Mal haben die das versucht. In Kiew haben die das versucht. In Brasilien, in Australien wollten die das machen. Nirgendwo klappte es. Würde es klappen, würde die Bibel lügen. Weil die Bibel sagt, in Israel wird das sein, in ihrem Land. Es fand genau da statt, wo die Bibel es sagte. Und das, was Hesekiel sagte, bis heute, 2550 Jahre vor Christus wurde es gesagt und 1948 kamen die zurück und hatten ein Land. Und das ist ein Zeichen, wenn das passiert, kommt bald die Endzeit. Ist das nicht interessant? Das sind die Wehen, sagt Jesus oder sagt die Bibel. Aber er nennt das nicht diese eine, weil im Alten Testament so viel darüber steht. Das ist aber eins der wichtigsten Dinge. Und dann lesen wir in Matthäus 24, 1 bis 8, ihr dürft aufschlagen, das ist diese Situation, wo die Jünger mit Jesus im Tempel sind, dann geht er auf diesen Ölberg, er sagt ihnen, dass alles zerstört wird und die fragen ihn und sagen, wann das passieren soll. Und Jesus antwortet ihnen ab Vers 4 und sagt, seht zu, dass euch niemand verführt, denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin Christus und werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschreien. Seht zu, dass ihr nicht erschreckt. Das muss alles geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird ein Volk gegen das andere, gegen Volk und Königreiche gegen Königreiche erheben. Und es wird Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben und da und dort. Das alles wird aber erst der Anfang der Wehen sein. Er schreibt, das ist der Anfang der Wehen. Das sind die Wehen. Es fängt an. Jesus nennt nicht einfach die Antwort auf ihre Fragen, sondern er spricht ihr Herz an. Und heute möchte Jesus auch dein Herz ansprechen. Und jetzt nennt er diese Wehen oder den Anfang dieser Wehen und er sagt damit, wenn du sie siehst in der Welt, wenn du merkst, das, was ich hier gesagt habe, dass du das siehst, dann denke, das ist der Anfang der Wehen und dann kommt die Geburt, dann komme ich, Jesus, sagt er. Das Erste, was er erwähnt ist, er sagt, es werden viele Christusse kommen. Es werden viele kommen, die werden sagen, ich bin Christus. Falsche Christusse. Menschen werden behaupten, der Messias zu sein. Heute werden ein paar Zahlen fallen. Ich hoffe, es ist okay. Seit 44 nach Christus bis 1994 gab es 41 Juden, die gesagt haben, ich bin der Messias und wollten, dass Menschen ihn nachfolgen. Der letzte starb 1994 in New York. Das war Rabbi Menchel Mendel Schneerson. Und viele Juden folgten ihm, weil er sagte, ich bin der Messias. Und sie warten immer noch auf seine Auferstehung. Viele werden so sich nennen, sagt Jesus. Und es ist wirklich so passiert. Zweitens, er sagt, viele Kriege werden sein. Und jetzt sagst du, ach komm schon, viele Kriege? Es gab doch schon so viele Kriege. Ja, also in der letzten Zeit werden Kriege sein. Die ganze Zeit ist Krieg. Ja, das stimmt. Aber erst im 20. Jahrhundert gab es zwei Kriege, die genannt werden, der Erste Weltkrieg und der Zweite Weltkrieg. Davor gab es nicht, das war nicht der 10. Weltkrieg, der 15., sondern das war der Erste und der Zweite. Warum war das so? Es war so, weil mehr oder weniger alle Kontinente, die ganze Welt daran beteiligt waren. Das gab es davor noch nie. Erst im 20. Jahrhundert. Und dann sagt Jesus, es werden Hungersnöte kommen. Und ich möchte dir kurz zeigen, es gab natürlich auch schon immer Hungersnöte. Aber schau mal, wie er sich gesteigert hat. Das ist der Wahnsinn. Zu Jesus' Zeit gab es nicht mal so viele Menschen wie heute, wie viele Menschen heute hungern. Zu Jesus' Zeit lebten ca. 300 Millionen Menschen. Im Mittelalter ca. 310 Millionen Menschen. Im 18. Jahrhundert schon mal 1 Milliarde Menschen und im 19. Jahrhundert 1,7 Milliarden. Aber erst im 20. Jahrhundert explodierte die Weltbevölkerung und wir sind bei 8,2 Milliarden Menschen. Und heute hungern ca. 700 Millionen Menschen. Das 20. Jahrhundert wird genannt das Jahrhundert der Hungersnot. Nicht umsonst. So viele wie noch nie zuvor. Merkst du, wie es sich steigert, wie es richtig immer mehr und mehr die Wehen kommen? Das Zweite ist Seuchen. Jesus sagt, es werden Seuchen kommen. Auch das ist furchtbar. So viele Menschen gab es auch noch nie, wie es Seuchen gab. Russische Grippe 1889 bis 1890, 1 Million Tote. Dritte Pestpandemie, 12 Millionen Tote. Spanische Grippe, 50 Millionen tote Menschen. Und so könnte man weitermachen. Pockenkrankheit, 500 Millionen Menschen. Merken wir, wer sich steigert, immer mehr und mehr und mehr. Und dann das Letzte, Jesus sagt, es werden Erdbeben kommen. Und das sind auch unglaubliche Zahlen. 1893, 15 Millionen Tote. China, 800 Millionen Tote. 800.000 Tote. 2002 China, 80.000 Tote. Haiti, 31.600 Tote. Vor kurzem Türkei, 60.000 Tote. Und hier reden wir nicht von Stunden oder von Tagen, Monaten wie beim Krieg. Wir reden von Minuten und Stunden, wo das passierte. Es gab noch nie so viele Erdbeben wie im 20. Jahrhundert. Und das sind nicht einfach so Zahlen, das sind wirklich Fakten. Das muss man wahrnehmen. Das alles muss man einfach wahrnehmen, damit wir das verstehen. Und noch weiter lesen wir, dass Jesus von der Christenverfolgung redet. Ja, das ist das Letzte, was er nennt. Diese wird stark zunehmen. Und das erleben wir im 19. Jahrhundert so stark wie noch nie davor in der Geschichte. Zum Beispiel, die Sowjetunion hatte ab dem Jahr 1922, das war das Gründungsjahr, ein Staatsprogramm und das beinhaltete Gottlosigkeit und die Vernichtung der Christen. Das ist unglaublich. Der Staat hat es beschlossen. Es war kein Zufall, sondern es war gewollt, geplant und perfekt organisiert, um die Christen wirklich entweder zu vertreiben oder zu vernichten. Wer eine Bibel hatte, nur eine Bibel, ging entweder ins Gefängnis oder ja, wurde umgebracht. Heute werden laut der Bibel, laut der Mission Open Doors, heute werden 365 Millionen Christen wegen ihrem Glauben verfolgt oder diskriminiert. Das sind Zahlen, die wirklich stehen. Und Jesus sagt, dass diese Geschehnisse der Anfang der Wehen sein werden. Mit anderen Worten, Jesus drückt aus und sagt, in der Zeit, in der du heute lebst, das ist der Anfang der Wehen. Daran können wir erkennen, dass die Geburt, also dass Jesus bald wiederkommen wird, kurz davor steht. Das sind nicht alle, aber nur ein paar Wehen, die man nennen muss hier. Nun, einer würde vielleicht auch sagen, oder besser gesagt, es gibt bei der Geburt, was ich noch sagen wollte, bei der Geburt gibt es, und manche Frauen wissen das, manche Männer, die sie vielleicht begleitet haben, auch, es gibt so ein CTG-Gerät. Das wird aufgesetzt und das wird geguckt, wie die Wehentätigkeit so ist, ja, wie das Ganze so abläuft. Manche wissen das. Und ich muss halt sagen, für uns Christen gibt es auch ein CTG. Das ist nur kein Gerät, sondern das ist die Bibel. Anhand der erkennen wir die Wehentätigkeit, wie es wirklich, was passiert und wie weit wir sind. Eine Wehe noch, die ganz wichtig ist, die im Vers 14 auftaucht. Dort steht, und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Und jetzt sitzen manche und sagen, ja, siehst du, Jesus kann noch gar nicht kommen. Es gibt so viele Menschen, die noch nicht von Jesus wissen. Es gibt noch so viele Menschen, die noch gar nichts von Jesus gehört haben, irgendwelche Urvölker. Er kann noch gar nicht kommen. Aber du irrst dich. Das Wort, was hier gebraucht wird, ist nicht Völker, sondern Nationen. Und es haben alle Nationen von Jesus gehört. Das heißt, nichts steht im Wege, dass Jesus kommen kann. Und das ist so einfach, heute das Evangelium zu vertreiben. Ich stelle in meinen Status von WhatsApp oder Instagram irgendein Bild rein, irgendein Bibelvers rein. Innerhalb von ein paar Minuten sehen es Hunderte von Leuten und die geben das weiter. Und es ist unglaublich, wie schnell es passiert. Es ist ein wunderbares und wunderbare Zeit für das Evangelium, das zu vertreiben. Aber merken wir anhand dieser Zeichen, dass wir nicht weit von diesem Augenblick entfernt sind. Es muss nichts mehr erfüllt werden, laut der Bibel. Jesus kann am Ende des Monats kommen, am Ende dieser Woche oder am Ende dieser Predigt. Und ich weiß nicht, wo du dich befindest. Bist du so in der passiven Haltung und sagst, naja, ich weiß nicht, ich sitze und wenn er kommt, dann kommt er halt. Oder du verstehst, dass die Bibel davon redet, aber du glaubst dem nicht wirklich. Du sagst, naja, sowas kann ich mir echt nicht vorstellen. Ich möchte mich damit auch irgendwie gar nicht beschäftigen. Ich ignoriere das einfach. Und versuchen wir das wieder auf die Schwangerschaft zu übertragen. 2090 bekam eine Engländerin, Brian Mills Evans, vielleicht habe ich das schon erwähnt, ohne dass sie es davor wusste, dass sie schwanger war, ein Kind zur Welt. Und jetzt sagst du dir, was? Wie geht das denn? Das nennt sich kryptische Schwangerschaft. Was denkt sich, was sie gedacht hat, als das Kind kam, was mit ihr passiert? Die Frauen, denen das passiert ist, die das hatten, sie haben gesagt, ich dachte, ich werde sterben, weil ich das nicht zuordnen konnte, diese Schmerzen. Die gleichen Schmerzen empfindet auch eine Frau, die weiß, dass sie ein Kind bekommt, aber sie kann die Schmerzen zuordnen. Sie versteht, dass das Kind kommt. Das ist eine Freude und Angst vielleicht zugleich, was passieren wird. Ich weiß es nicht. Fragt die Mütter und die Frauen unter euch. Aber sie weiß, sie kann es zuordnen. Sie weiß, was passieren wird. Sie hat Hoffnung. Und ich glaube, dass viele Christen, denen geht es genauso, die nicht diese Zeichen sehen, die nicht das beachten. Sie erkennen das nicht. Sie leben in einer Orientierungslosigkeit und haben Angst. Sie sehen, was in der Welt passiert, diese Wehen, diese Schmerzen, dieses Leid, und sie können das nicht zuordnen. Sie kriegen richtig Panik und Angst. Sie denken, sie werden sterben. Sie schimpfen gegen die Regierung. Sie wissen nicht, was gerade passiert und denken, ja, Gott hat alles außer Kontrolle verloren. Sie glauben, dass die Welt zerbricht und wie die Grünen sagen, die Klimapolitik wird uns alle kaputt machen. Wenn man in der Bibel nicht liest, das möchte ich betonen, und der Bibel nicht glaubt, dann glaubt man auch an falsche Dinge. Und dann wirst du in Angst leben, dann wirst du in der Orientierungslosigkeit leben. Und so gibt es viele Christen, die gelähmt vor Angst sind, und das liegt daran, dass sie der Realität mehr glauben als der Wahrheit, die in der Bibel steht. Lasst uns der Bibel vertrauen. Lasst uns nicht den Nachrichten vertrauen, die wir sehen, sondern lasst uns dem vertrauen, was hier steht, denn das hat Ewigkeitswert. Das, was die Nachrichten sagen, ist heute da und morgen vorbei, aber das hat schon über 2000 Jahre die Christen begleitet. Und das wird weiter auch die Christen begleiten und wird die Wahrheit sein. Und das, was dort steht, wird auch passieren. Wisst ihr, das Kommen Jesu wird oder so stattfinden. Glaubst du daran oder nicht? Willst du es haben oder nicht? Das hat nichts damit zu tun, was du glaubst. Es wird passieren, weil Gott es gesagt hat. Aber ich wünsche mir, dass wir verstehen, was in der Welt passiert anhand der Bibel, damit wir Freude in diesen trüben Tagen, Zeiten haben. Oder sich fragen, oder dass du dich fragst, ob du bereit bist, diesem Gott zu begegnen, wenn er heute kommen wird. Was kannst du tun, um alles, was gerade passiert in der Welt, zu verstehen? Um aktiv in dieser Zeit zu leben und nicht verkrampft vor Angst zu stehen? Sondern vielleicht, um in einer Gemeinde, in dieser Gemeinde, in deinem Umfeld ein glücklicher Christ zu sein. Auch wenn die Welt zerbricht. Was musst du tun? Und jede Wehe, möchte ich sagen, hat damit zu tun, oder Gott schickt sie, um dich aufzuwecken, um dich aufzurütteln, damit du aktiv auf Jesus wartest. Schau mal, was in Offenbarung 13 steht. Dort wird gesagt, glückselig, der liest und der hört die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Denn die Zeit ist nahe. Glücklich, sagt die Bibel, glücklich, das ist oft der Gegenteil von dem, wie die Menschen heute leben. Sie sehen alles, was passiert, und sie haben Angst. Sie sind nicht glücklich. Die Menschen sind voller Sorge. Es zerfrisst sie von innen. Da ist nichts mit Glück. Da ist nur ein kurzer Glück über den Abend oder eine schöne Feier, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber da ist kein Glück, was das Leben durchzieht. Weil sie können sich nicht vorstellen, dass noch irgendwas gut hier sein wird. Aber er wird wiederkommen, steht hier, denn die Zeit ist nahe. Wieder ein paar Zahlen. Es gibt circa 300 Prophetien oder Prophezeiungen, anders gesagt, Versprechen, die Gott gegeben hat, die im Alten Testament waren, über das erste Kommen, das Weihnachten, was wir feiern werden, über das erste Kommen Jesu. 300 Prophetien, und die haben sich alle auf den Punkt erfüllt. Alles, was hunderte von Jahren davor gesagt wurde, hat sich mit dem Jesu-Kommen, wie er kam, wo er kam, wann er kam, hat sich genau erfüllt. Alle 300 Prophezeiungen. Das ist nicht wenig. Stellt mal in den anderen Religionen, wenn jemand da ist, stellt mal diese Frage, hat euer Buch eine Prophezeiung? Ja, wie viele haben sich erfüllt? Und es werden null rauskommen. 300 haben sich nur mit dem Jesu-Kommen erfüllt. Und dann wird gesagt in der Apostelgeschichte 3, Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund der Propheten vorher gesagt hat, also im Alten Testament, dass sein Christus leiden sollte. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Es hat sich alles erfüllt. Und die Bibel bezeugt das selber. Und jetzt leben wir in einer Zeit, in der wir zu Gott kommen dürfen. Die Menschen dürfen zu Gott kommen. Sie dürfen ihn um Verzeihung bitten, weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Zwischen dir und Gott darf eine Versöhnung stattfinden. Und dann gibt es auch viele Prophezeiungen in der Bibel über das zweite Kommen, auf das wir jetzt warten. Und Gott sagt uns in seinem Wort, auf was wir dabei achten sollen, auf welche Zeichen wir achten sollen. Er gibt uns viele Prophezeiungen. Und wisst ihr, in dieser Zeit vom Alten und Neuen Testament bis zum 20. Jahrhundert haben sich ungefähr 180 Prophezeiungen davon erfüllt. Das sind unglaubliche Zahlen, sage ich euch. Es haben sich Dinge erfüllt, die in der Bibel steht, über das zweite Kommen Jesu, über die Ende der Zeit. Und viele Christen haben immer in der Zeit, in der sie gelebt haben, versucht, diese Zeichen zu deuten und zu achten. Und wenn man alles sich mit so einer Sorgfalt und Grübenfalt anschaut, merkt man, dass die damalige Zeit, die Menschen, was die das gesagt haben, dass wir heute in dieser Zeit leben. Gott ist ein Gott der Geschichte und Gott ist ein Gott seines Wortes. Er hält sich an sein Wort. Das ist ein Plan, den er hat und er hält sich daran. Und ich möchte dir sagen, dass Gott in dieser Wehenzeit mit dir etwas vorhat. Mit dir etwas vorhat. Die Bibel schreibt nicht einfach nur so das, sondern in dieser Zeit, in dieser Wehenzeit hat Gott mit dir und mit mir was vor. Diese Wehen sind nicht einfach so. Gott ist ein gnädiger Gott und Gott ist ein geduldiger Gott. Mit jeder Wehe möchte er dich aufmerksam machen und er möchte dich ansprechen. Auch heute durch dieses Wort. Er möchte dich wachrütteln und dich fragen, bist du soweit? Hast du schon gepackt? Bist du soweit, wenn ich heute Abend komme und meine Gemeinde zu sich nehme? Bist du soweit, dass du mir begegnen kannst? Er hat beschlossen, uns Zeit zu geben, schon sehr lange. In dieser Zeit möchte er uns sagen, bereite dich auf mein Wiederkommen vor. Ohne Zweifel, das spannendste Buch wahrscheinlich der Bibel ist die Offenbarung, wo Jesus uns viel über die letzte Zeit verrät. Und der Schlüssel der Offenbarung, ich sage das jedes Mal, du kannst dir das dick ankreisen, anmerken. Der Schlüsselvers in der Offenbarung ist Kapitel 1, Vers 19. Dort wird gesagt, schreibe nun, Jesus sagt, Johannes, schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. So kannst du die Offenbarung ein bisschen auseinanderlegen und halten. Er sagt, im ersten Kapitel sagt er zu Johannes, schreibe alles, was früher war. Und Johannes hat es aufgeschrieben. Dann sagt ihm, schreibe alles, was jetzt ist. Das ist Kapitel 2 und 3. Das ist die Zeit, in der wir leben, jetzt. Die Zeit der Gemeinde. Und dann schreibt er in Kapitel 4 bis 22, alles, was noch kommen wird. Ja, die Zukunft. So, wir leben in Kapitel 2 und 3. Das ist die Zeit der Gemeinde. Die Zeit, in der wir leben dürfen. Und Johannes beschreibt diese Zeit. Und dort nennt er 7 Gemeinden, die es wirklich gab. Diese Gemeinden stehen für so diese ganze Kirchengeschichte, angefangen mit der Gemeinde Ephesus bis Laodicea. 7 Gemeinden, die er dort beschreibt und die Situation. Und ich möchte dir heute wirklich ans Herz legen, wenn du heute nach Hause kommst, schlag die Bibel auf, das letzte Buch, die Offenbarung, und lies Kapitel 2 und 3. Lies das einfach durch. Ich möchte heute nur 3 Dinge zu 3 Gemeinden sagen, ganz kurz. Das ist wie ein Vorbereitungskurs für die Geburt, dass Jesus sagt, bereite dich vor, wenn ich wiederkomme, achte einfach auf diese Dinge in deiner Gemeinde und in deinem Leben. Schaut mal, das Erste, was er sagt, der Gemeinde in Ephesus, er spricht sie an und man muss erst mal sagen, in den ersten 3 Jahren wurde diese Stadt von einer gottlosen Gemeinde zu einer Gemeinde, die Gott wirklich liebte und nachfolgte. Diese Gemeinde war treu, hat in Trübsal ausgeharrt und falsche Lehre nicht geduldet. Sie waren wirklich geradlinig. Sie haben alles richtig gemacht, aber eins sagt Jesus, eins habe ich etwas gegen dich, du hast etwas verlassen und das fehlt dir. Und ich kann dich so nicht stehen lassen, sagt Jesus. Die Ephesus-Gemeinde hat die Liebesbeziehung zu Jesus gefehlt. Jesus sucht keine Arbeitskraft, er sucht eine Liebhaberin. Er liebt jemanden, uns, und er liebt dich und er sucht dich und er sagt, ich möchte, dass wir einander lieben, dass das stattfindet. Er möchte uns sagen, du sollst in der Gemeinde dienen, nicht um meine Liebe zu bekommen, sondern du darfst dienen in der Gemeinde, weil ich dich geliebt habe. Wir können uns entscheiden, unsere Liebesbeziehung wieder an erster Stelle zu stellen, so wie die Gemeinde damals es gemacht hat. Sie sollte die Liebe zu Jesus an erster Stelle stehen. Und wieder die Frage, wie geht es dir in unserer oder in dieser Gemeinde? An welcher Stelle steht die Liebe zu Jesus bei dir? Frag dich einfach gerade jetzt hier innerlich, schließ die Augen und frag dich, Jesus, wo stehst du bei mir? Wo stehe ich? Bei dir weiß ich ja, an erster Stelle anscheinend, du bist für mich gestorben, aber wo stehst du bei mir? Ist es Gott noch, oder ist es uns noch wichtig, was Gott uns sagt, was er in seinem Wort uns noch sagt? Ist das noch wichtig, dass wir, wenn wir uns anschauen, einander sehen, dass wir einander helfen, in Liebe helfen? Hat Liebe hier in der Gemeinde noch praktische Auswirkungen oder sagen wir nur, hey, ich liebe dich? Ja, aber wenn du irgendwelche Dinge hast, nein, helfen wir einander, denn das ist auch Liebe. Liebe zeichnet sich in praktischen Dingen. Jesus sagt, ich vermisse deine Liebe, tu was, stell mich in deinem Herzen an erster Stelle. Wenn ich dastehe, dann wird die Liebe fließen, zu den anderen Menschen auch. Und Jesus sagt, und das ist nicht einfach so, Jesus sagt in Matthäus-Evangelium 24,12, er sagt, und weil die Gesetzlosigkeit übernahm, wird die Liebe der meisten erkalten. Er sagt, weißt du was? Die kalte Situation, wo die Liebe fehlt, das ist ein Zeichen der letzten Zeit. Wenn die Liebe erkaltet, die Welt, ich weiß nicht, ob ihr es merkt, es wird immer liebloser. Die Menschen drehen sich nur um sich. Keiner will dem anderen helfen. Wenn, dann erwarte ich etwas noch von dir, aber nicht einfach so. Aber nicht hier in der Gemeinde soll die Liebe brennen. Und Jesus sagt dieser Gemeinde, du musst zurück zu der ersten Liebe. Kehre um. Verstehe, dass du eine Braut bist, die ich liebe und die soll mich auch lieben. Tu etwas, was du am Anfang gemacht hast, um wieder zu der Liebe zu kommen. Und wieder die Frage an uns, kümmern wir uns überhaupt noch um diese Liebe? Nehmen wir uns Zeit für Jesus? Schlagen wir zu Hause die Bibel auf? Lesen wir, was Gott hier sagt, das ist sein letztes Wort an uns. Nehmen wir uns Zeit dafür, denn nur das zählt in unserem Leben. Davon, das hat so riesen Auswirkungen in unser Leben. An welcher Stelle steht das in deinem und in meinem Leben? Ist das nicht herrlich, dass Jesus nicht einfach so die Scheidung einreicht, sondern er sagt der Gemeinde, tu was, damit du zurückkommst. Er sagt nicht einfach so, ist vorbei, sondern er geht uns nach. Als er auf die Welt gekommen ist, ist er der Gemeinde oder den Menschen nachgegangen. Er hat sich ausgestreckt. Die zweite Botschaft ist an die Gemeinde der Smyrna. Und dort sagt er, ertrage dieses Leid der Verfolgung und du wirst eine Siegeskrone des Lebens empfangen. Leid und Verfolgung gehören zu der Gemeinde. Leider ist das so. Das ist das Normalste auf der Welt. Wir in der westlichen Welt, wir haben ein ganz verdrehtes Denken oft, Jesus nachzufolgen. Heute wird viel darüber gesprochen. Du musst dich gut fühlen, wenn du Jesus nachfolgst. Es muss so schön im Herzen sein. Ja, natürlich gehört das alles dazu. Aber das ist nicht das Einzige und nicht das Wahre. Wenn du Jesus nachfolgst, wirst du gegen diese Welt gehen. Das ist ja hundertprozentig, weil die ganz anders denkt. Und die Welt wird das nicht einfach so hinnehmen, sondern sie wird gegen dich gehen. Sie werden gegen dich kommen. Jesus nachzufolgen bedeutet wirklich, aus der Komfortzone zu steigen, auf deiner Arbeit, in deiner Schule, zu zeigen, wer Jesus Christus ist, sich darum zu kümmern, dass die Menschen dort zum Glauben kommen, weil sonst werden sie, wie Alex heute sagte, das Leben verlieren. Sie werden in der Hölle sein. Wollen wir das? Nein. Aber dann müssen wir Jesus nachfolgen. Ich frage mich immer wieder, habe ich immer noch die verlorenen Menschen auf meinem Herzen? Habe ich dir noch so lieb, dass ich sage, ich möchte ihn von Jesus erzählen, nicht weil mir das gut tut, sondern weil dieser Mensch zu Jesus kommen kann. Habe ich das noch auf dem Herzen? Wenn nicht, sagt Jesus, komm zurück zu der ersten Liebe. Das bekommst du dann wieder. Jesus nachfolgen bedeutet, etwas zu verlassen. Deine Komfortzone zu verlassen. Ich weiß nicht, ob ich dieses Beispiel gebracht habe, aber ist auch egal. Ich bringe es gerne nochmal. Auf der abgelegensten Insel in British Columbia, dort kommen Silberalgsküken zur Welt. Die Eier sind am Boden, sie liegen am Boden und dieses Küken, der schlüpft auf, aber die Mutter ist nicht da. Die Mutter ist weit weg und sie piepst und ruft das Küken. Jetzt ist das so, das Küken hat zwei Möglichkeiten. Es hat die Möglichkeit aufzustehen und die Mutter zu suchen und ihr hinterher zu rennen oder sitzen zu bleiben und zu verhungern. Wenn es aber aufsteht, ist die Mutter nicht in der Nähe. Sie ist auf dem Wasser, ziemlich weit weg. Und er muss durch Gestrüpp, durch verschiedene Blätter und alles andere rennen. Das ist so ein kleiner Piepmatz. Er rennt, er stolpert, er fällt um und da sind auch andere Tiere, die ihn fressen möchten. Es ist eine Riesengefahr. Aber er muss rauskommen, wenn er überleben will. Er muss hinterher. Er rennt wie verrückt. Das ist unglaublich. Das muss man einfach sehen. Er rennt, aber die Mutter ist auf dem Wasser. Und wenn er die Mutter sieht, springt er ins Wasser und sie gibt ihm nicht zu essen, sondern sie schwimmt noch 70 Kilometer, bis sie taucht, etwas rausholt und dann gibt sie ihm nur ein bisschen. Das ist heftig. Aber wisst ihr was? Jesus rennt nicht weg, aber er sagt, willst du überleben, willst du das Leben haben, musst du rauskommen. Und das hat oft nicht unbedingt mit schöner Situation zu tun, sondern Jesus nachzufolgen bedeutet, wirklich alles zu geben. Dabei musst du wissen, dass egal wie viel aber du gibst, Jesus gibt dir das Hundertfache zurück. Als die Jünger ihm nachgefolgt sind, haben die Jesus gefragt, Jesus, was haben wir davon? Das war eine berechtigte Frage, eine kaufmännische Frage. Jesus, was kriegen wir dafür, dass wir dir nachgefolgt sind? Und Jesus sagte, ja, das wahrscheinlich nicht, aber ihr kriegt das Hundertfache zurück. Jesus bleibt dir niemals was schuldig. Er gibt dir alles zurück. Und das Dritte ist Pergamon. Davon haben wir von Jürgen ziemlich viel gehört vor kurzem. Da sage ich nicht viel, aber dort steht, dulde keine falsche Lehre. Und Täuschung gehört zu der Endzeit. Schon jetzt gibt es überall im Leib Christi, also in den Gemeinden auch, die das Wort benutzen, um persönliche oder falsche Lehren, Absichten rechtfertigen. Und in Matthäus 14, da wo wir uns befinden, in Vers 11 wird gesagt, und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Ab 1901 kamen viele falsche Lehren, viele Propheten, die gesagt haben, zusätzlich haben wir noch etwas zu der Bibel. So viele wie noch nie zuvor. Und Jesus sucht aber eine Braut, die ihm vertrauen kann. Er möchte Menschen haben, die seinem Wort vertrauen. Denn sein Wort ist wahr. Wir müssen dem Wort Gottes wieder erlauben, über unsere Emotionen zu reden. Nicht zu sagen, das, was ich fühle, ist richtig, sondern zu sagen, ich fühle etwas und ich schaue mal rein, ob das wichtig ist oder ob das richtig ist. So ist das. Aber heutzutage ist das so, oh, ich weiß nicht, ich fühle etwas, das ist ja gar nicht wahr, ich fühle ja das anders. Nein, nein, es ist genau andersrum. Das sind diese drei Dinge und das sind diese drei Dinge, die Gott mit uns in dieser Welt erreichen möchte. Und die Frage ist, wie weit lassen wir das zu? Wenn die Wehen kommen und du merkst, du bekommst Angst oder du wirst passiv, wie reagierst du? Fange an, in die Beziehung zu Jesus zu investieren. Fange dich an, mit Jesus zu beschäftigen. Prüfe deine Beziehung. Baue richtig an sie auf. Es kommt nicht von alleine. Es kommt nicht von alleine, dass die Bibel plötzlich auf dem Tisch liegt, offen, und du sagst, oh, ich lies mal, was da drin steht. Nee, nee, du musst die Bibel suchen, du musst sie ab und zu öffnen und du musst drin lesen. Du musst dir Zeit nehmen. Du musst diese Zeit dir einplanen. Und wenn du es nicht geschafft hast, dann setz dich um 12 Uhr nachts und lies trotzdem. Nimm dir die 15 Minuten. Aber Gott möchte mit dir Gemeinschaft haben. Du musst auf die Knie gehen. Das ist passiert nicht einfach so. Du musst auf die Knie gehen und Buße tun, wenn du wieder gegen Jesus gehandelt hast, wenn du mit Jesus wieder nichts gemacht hast und ihn seitlich in deinem Leben gelassen hast, wenn du Gott nicht vertraut hast, wenn du voller Sorge und Angst warst und nach ihm nicht gefragt hast, dann tu Buße und sag, Jesus, vergib mir, dass ich wieder dich in mein Leben gar nicht einbezogen habe. Nach jeder Wehe, die Gott zulässt, sind wir dem Wiederkommen Jesu nahe. Und während jeder Wehe möchte Gott dich ansprechen. Er rüttelt dich. Aber Gott hat noch eine Absicht mit dieser Wehe. Er möchte, dass wir in dieser Zeit, wo das alles passiert, dass wir von Jesus reden. Wisst ihr, als Corona-Zeit war, waren viele Menschen offen dafür, für das Wort. Ich weiß nicht, wie du diese Zeit genutzt hast, aber viele haben sich gestritten. Maske, nicht Maske, Impfung, nicht Impfung, Gemeinde offen, nicht offen, singen, nicht singen, mit Maske singen, nicht singen. Es gab hier nur Chaos. Aber manche haben diese Zeit genutzt und haben mit den Menschen, die so voller Angst und Verwirrung waren, haben von Jesus erzählt, von seiner Liebe, von seinen Zusagen, von seiner Wärme in seinem Wort, aber auch vom Gericht, was kommen wird, wenn die Menschen sich nicht für ihn entscheiden. Viele waren in dieser Zeit so offen für das Evangelium. Dann kam irgendwie die Preiserhöhung, alles wurde teurer und die Menschen haben sich wieder an den Kopf gefasst und haben gesagt, was passiert hier? Wieder eine Angst. Dann kam der Krieg in der Ukraine. Dann kam der Krieg zwischen Israel und Hamas und viele Menschen haben wieder die Angst überrungen und die haben gesagt, die ganze Welt zerbricht. Zwischendurch kam das Selbstbestimmungsgesetz, jeder darf entscheiden, was er will, wer er ist, wieder nur Chaos. Und vor ein paar Tagen sagt die Regierung uns solche Dinge, wo wir einfach merken, es zersplittert in tausend Dinge alles. Haben wir überhaupt noch Sicherheit in unserem Leben? Was passiert hier in so einem sicheren anscheinend Land wie Deutschland? Welche Wehe ist die nächste? Und wie reagierst du auf diese Wehe? Jesus sagt diese Dinge vor. Jesus möchte nicht, dass wir in Angst verkrampfen, dass wir uns zurückziehen, sondern dass wir zu den Menschen rausgehen, die uns brauchen, die das Wort Gottes brauchen. Er sagt, nicht zu den Gerechten sollt ihr gehen, sondern zu den Menschen, die gesündigt haben, die mich nicht kennen. Wir sollen ihm sagen, dass wir einen liebenden, eifersüchtigen, einen gerechten und heiligen Gott haben, der keine Sünde duldet, vor dem wir alle stehen werden. Und wenn Jesus heute nicht dein Herr und Heiland ist, das möchte ich betonen, dann wirst du vor Gott nicht bestehen. Ich möchte dir eins sagen, wenn du vor Gott stehen wirst und denkst, dass dein Leben, so wie du gelebt hast, deine Taten, dass sie vollkommen vor Gott ausreichen, dann ist das nicht wahr. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Wenn ich vor Gott stehen werde und werde sagen, Gott, ich habe das und das getan, dann reicht das nicht aus. Aber ich werde vor Gott stehen, da bin ich sicher. Weil ich nicht mit meinen Werken vor ihm stehen werde, sondern weil über meinem Leben sein Name steht. Deswegen werde ich da stehen. Deswegen komme ich in den Himmel. Nicht, weil ich so gut war, sondern weil ich erkannt habe, dass ich schlecht bin. Dass ich es überhaupt gar nicht wert bin, vor Gott zu stehen. Aber sein Name steht über mein Leben. Ich werde vor Jesus stehen, weil ich zu Jesus gekommen bin, meine Knie gebeugt habe und gesagt habe, vergib mir meine Sünden, ich bin es nicht wert. Und darüber müssen wir sprechen mit den Menschen. Darüber müssen wir reden, denn das ist wichtig. Und wenn wir nicht verstehen, wozu Gott diese Wehen zulässt, werden wir mit den Menschen mittreiben. Wir werden gar nicht mit denen reden drüber. Wir werden Angst bekommen, werden streiten, werden voller Hoffnungslosigkeit sein. Aber wir werden ihnen nicht erzählen, dass Jesus bald wiederkommen wird. Liebst du deinen Nächsten so stark, dass du ihm von Jesus erzählst? Nimm dir den Mut zusammen und tu das. Ich möchte mit einem Gedanken schließen. Als Jesus seine Jünger berufen hat, hat er 12 Männer berufen. Davon hat er 7 Fischer berufen. Und wisst ihr was, würde ich diese Menschen zusammenstellen, ich würde das ganz anders machen. Ich würde einen Arzt nehmen, weil wir werden ja viel unterwegs sein und wenn was passiert, soll er uns irgendwie helfen. Ich würde einen Koch, einen sehr guten Koch, ich mag Essen. Und wenn wir Männer unterwegs sind, so 12, ja, und mit Jesus 13 in dem Sinne, dann soll er uns was Tolles kochen, ja, am besten viel Fleisch und na, vielleicht ein bisschen Gemüse. Naja, und dann würde ich vielleicht einen aussuchen, der sich mit dem Land auskennt und aus dem Wasser auskennt. Wir werden ja viel reisen und. Ich würde das ganz anders machen. Warum 12 Fischer? Jesus macht es aber ganz anders. Er hat 7 Fischer ausgesucht, vielleicht, weil die Jungs sich gut damit verstanden haben, wie sie fischen sollen. Aber sie sollen Menschenfischer sein. Sie sollen zu den Menschen jetzt rausgehen und ihnen die gute Botschaft geben. Und jeder, der schon mal gefischt hat, der weiß, ich weiß nicht, wir haben hier bestimmt ein paar Angler. Ja, wir waren mit Alex zum Beispiel in Norwegen. Wir wissen, was Fischen isst nochmal und da ist der Köder wichtig. Und wisst ihr was dein Köder ist? Dein Köder für die Menschen ist, die jede gute Botschaft und jede Situation, die du mit Jesus erlebt hast, dass du davon erzählst, dass du den Menschen erzählst, was Jesus in deinem Leben getan hat. Das ist der Köder der Menschen. Und es kommt nicht darauf an, wie gut du bist, sondern es kommt darauf an, dass du schlecht bist, aber Jesus gut in deinem Leben war, dass er dir vergeben hat. Er hat nicht 12 Überlebenskämpfer hier zusammengestellt. Das brauchte er gar nicht, weil er mit ihnen war. Jesus war mit ihnen. Es müssten nicht die Supermänner sein. Jesus war mit ihm. Und es hat sich bis jetzt nichts geändert. Jesus braucht nicht Überlebenskämpfer. Er sagt, ich bin mit dir. Das reicht vollkommen aus. In dieser 3-jährigen Reise, wo die unterwegs waren, war Jesus mit ihnen. Und dieser Köder, den Menschen zu erzählen, sollen wir nicht irgendwo da reinwerfen, wo keine Fische sind, oder? Das wäre Blödsinn, wenn wir so eine Pfütze reinwerfen und versuchen, da zu fischen. Nein, wir müssen da tun, wo Fische sind. Das Gleiche auch bei dir. Deine Geschichten, das, was du weißt von der Bibel, werfe da rein, wo Menschen sind. Auf deiner Arbeit, wo deine Arbeitskollegen sind, in der Schule, Nachbarschaft. Ich muss mir öfter sagen, da wo ich bin, bei meiner Arbeit, ich habe meine Arbeitskollegen nicht einfach nur um Freude mit und Spaß zu haben, sondern ich weiß, ich bin da, damit ich ihnen von Jesus auch erzähle. Und ich bete, dass Gott mich gebraucht bei der nächsten Wehe, dass ich nicht verkrampft dastehe mit offenem Mund und voller Angst, sondern ich kann ihn bei jeder Wehe, wenn etwas passiert wieder in der Welt, dann kann ich sagen, wisst ihr was, Jesus hat es vorhergesagt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche in solchen Wehen sein, wenn etwas passiert, ich brauche etwas Zeit, um zu mir zu kommen. Ich brauche Zeit für das Gebet, damit ich nicht geistlich verkrampfe. Und wisst ihr was, es gab mal so eine Geschichte, die ich gelesen habe, es wurde gesagt, dass bei den Soldaten viele Christen sind. Und bei den Soldaten, ich glaube, das war Römisches Reich irgendwo, ich will mich aber nicht festlegen, das weiß ich nicht genau. Aber man hat erfahren, es sind viele Christen anscheinend dort. Und der Hauptmann hat gesagt, so, hol zusammen und finde raus, wer diese Christen sind. Und dann hat man die rausgefunden und man hat sie aufs Eis rausgeführt, auf den See, über Nacht hat sie ausgezogen, sie standen kalt auf dem Eis und dann hat man ihnen gesagt, wir werden das Feuer drumherum aufstellen und wenn ihr zum Feuer kommt, dann sagt ihr damit, dass ihr euch von Jesus losklammert. Und die Christen standen da, haben gesungen die ganze Nacht, bis dann morgens, es war neblig, einer rauskam und zum Feuer kam und alle haben gesungen. Und der Hauptmann, der das angezettelt hat, er war so verwirrt und so fasziniert von dem, wie diese Menschen an Gott glauben, dass er sich ausgezogen hat und ist aufs Eis gegangen. Er wusste, er wird das nicht überleben und keiner hat von ihnen das überlebt. Aber es war ihm wert, rauszukommen, weil er wusste, ich will mit denen sein, die an Jesus glauben. Und ich frage mich einfach, was kostet mich die Nachfolge zu Jesus? Was kostet mich, Jesus nachzufolgen? Und ich muss merken, es kostet mich echt nicht viel. Es sind vielleicht zurzeit nur irgendwelche Kommentare. Mehr ist das nicht. Aber ich bete, dass wenn die Situation kommt, dass ich diesen Preis zahlen kann, Jesus nachzufolgen. Denn die Wehen sind so stark in der Welt, dass ich ganz genau sehen kann, Jesus kommt bald. Jesus, mach uns zu einer Person, die diese verlorenen Menschen auf dem Herzen hat und zu ihnen rauskommen kann. Schenk uns diese Möglichkeit, von dir zu reden. Wir leben in einer faszinierenden Zeit. Die Christen haben von dieser Zeit früher geträumt, in der Zeit zu leben, wo Jesus bald kommen wird. Und Jesus sagte, ich klopfe an. Ich klopfe, ich stehe an der Tür und ich bin so kurz davor zu kommen. Wenn du Jesus noch nicht persönlich kennst, dann möchte ich dir aufs Herz legen, dass du das heute tust, dass du nicht wartest. Wozu willst du warten? Komm heute zu Jesus und gib ihm dein ganzes Leben ab. Heute ist die richtige Entscheidung und heute ist der Zeitpunkt dafür da. Und wenn du Jesus kennst, dann nutze deine Zeit, Licht zu sein. Nutze die Zeit, wie so ein Leuchtturm in der Brandung zu stehen, aber zu leuchten, dass alle merken, wo es lang geht. Nicht zu dir, sondern zu Jesus. Wie ein Leuchtturm, bau deine Gemeinde, bau diese Gemeinde, lieb diese Gemeinde. setz dich in dieser Gemeinde ein, dass hier Menschen zum Glauben kommen, dass diese Gemeinde besteht, noch lange besteht, dass wir wie ein Leuchtturm in Coeswell dastehen, die leuchten und sagen, hier musst du kommen, um von Jesus zu erfahren. Arbeite an deiner Beziehung, denn Jesus ist nahe. Er ist bald da und er holt uns zu sich. Gott segne uns und schenke uns die Möglichkeit, ein Zeugnis für die Menschen zu sein, die Jesus brauchen. Amen.